Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das ist der Predigttext. Gott segne Reden und Hören. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, diese steile Treppe hier erinnert mich an eine Geschichte von einem jungen Pfarrer, der zum ersten Mal Dienst zu tun hatte in einem Gefängnis. Und da waren 500 Strafgefangene versammelt. Und da war auch so eine steile Treppe. Und die warteten natürlich auf alles andere, aber nicht aufs Wort Gottes. Und da geht er die steile Treppe hoch und tritt aus Versehen auf seinen Talar, was ich jetzt tunlichst vermieden habe, und rutscht die ganze Treppe wieder runter mit einem großen Krach. Und der ganze Saal tobt. Das war genau die Gaudi, die man sich so erhofft hatte. Dann geht er wieder die Treppe hoch, beugt sich, sagt zu den Leuten: Leute, genau deswegen bin ich heute hierher zu euch gekommen, um euch das zu sagen und zu zeigen. Ein Mensch kann fallen, aber er kann auch wieder aufstehen. Da hat er die Situation wunderbar gerettet und hat ihnen noch eine Botschaft mitgegeben. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das ist für mich ein Wort köstlicher, göttlicher, geistlicher Geborgenheit. In einer ungeborgenen Zeit, in einer ungeborgenen Welt. Wenn es das gibt, dann kann man ruhig die Frage stellen, was gibt es eigentlich Köstlicheres, als geborgen zu sein in einer ungeborgenen Zeit und ungeborgenen Welt. Natürlich könnte man sagen, so fromm wie David, von dem dieser Psalm ja stammt, bin ich nun leider nicht, das werde ich wohl nie so intensiv erfahren können wie er. Das wäre ein großer Trugschluss. Diese Geborgenheit, die ist erlebbar, die ist wirklich greifbar, und Gott will sie durch den Heiligen Geist uns allen geben. Wir haben jetzt eine lange Reisetour hinter uns. Heute geht es wieder nach Hause. 3 Wochen unterwegs, manche Vortragsdienste, aber auch ein paar Urlaubstage dazwischen. Wunderbar. Der erste Dienst war in Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Dort stehen wir in Verbindung mit einem Ehepaar. Die hatten das arrangiert. Die hatten mich irgendwann mal bei Bibel-TV gesehen und hatten dann Kontakt aufgenommen. Und wir kamen per E-Mail ins Gespräch. Und dieser Dienst, der war nun schon fast ein halbes Jahr vorher eingefädelt. Und dann schrieb sie ein paar Wochen vorher: Es hängt alles noch an einem seidenen Faden. Der Mann war schwer erkrankt und hatte eine lebensgefährliche Operation. Prostataentfernung, alles, aber noch viel mehr. Und wenige Tage nach der Operation schrieb sie mir. Und ich lese mal ein paar Sätze aus dieser Mail vor. Mein Mann war während dieser Zeit als er also ins Krankenhaus musste, oft so erschöpft und mutlos, dass er am liebsten sterben wollte. Aber ich wollte das nicht zulassen, dass er so resigniert. Ich weiß, wie das ist, wenn man in ein tiefes Loch fällt. Härter als ich wollte, sagte ich ihm eines Tages, ich heiße nicht Frau Hiob, die ihrem armen Mann den dummen Rat gab, seinen Gott abzusagen und zu sterben. Ich heiße Frau, jetzt nennt sie ihren Namen, die dir jetzt sagt, pack die Hand deines Herrn fester und warte auf seinen Zeitpunkt zum Sterben. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Jedenfalls war es nicht lieblos gemeint. Und nun freue ich mich, dass er heute nach Hause kommt. Soeben bekam ich die telefonische Bestätigung. Ich glaube und spüre, dass solche schlimmen Erfahrungen Jesus-Nachfolger im Glauben stärken können. Was auch kommt, wir wollen ihm weiter angehören und vertrauen. Seine Zeugen sein im Leben und Sterben, mit dem größten Beistand, den es überhaupt gibt, mit Gottes Kraft. So spricht jemand, der diese Geborgenheit kennt. Und die wünsche ich uns allen. Und deswegen soll diese Predigt dazu dienen, dass wir uns öffnen für die Geborgenheit Gottes in einer ungeborgenen Zeit. Nun könnte man ja sagen, der David, der hat es ja gut, König von Israel, dem so viele dienten, ein Glückskind. Wenn der von Geborgenheit spricht, dann kann man das ja nachvollziehen. Gott war doch von früh bis abend bei ihm. Na, wer so denkt, der kennt wahrscheinlich die David-Geschichte gar nicht. Die David-Geschichte ist nämlich voll von lauter Ungeborgenheiten. Und jetzt kommt uns dieser Mann plötzlich ganz nahe, wenn wir sein konkretes Leben einmal betrachten. Fangen wir bei seiner Kindheit an. Der eigene Vater vergisst ihn. Wir kennen ja vielleicht die Szene. Da kommt der Samuel und will den König von Israel salben aus der ganzen Schar der Söhne. Und dann marschieren sie alle an. Einer selbstbewusster als der andere. In der Überzeugung, dass er es doch sein müsste. Und alle marschieren vorbei und Samuel sagt, nichts. Da ist der König von Israel nicht dabei. Und dann fragt er den Vater, hast du nicht noch mehr Söhne? Und erst da erinnert sich der Vater, ja, stimmt ja, da ist ja noch einer draußen auf dem Feld. Soll ich den wirklich holen? Ein Hirtenjunge, der stinkt. Und Samuel sagt, hol ihn. Man könnte meinen, eine nette Geschichte. Aber da steckt schon mehr dahinter. Tiefe Enttäuschung innerhalb der eigenen Familie. Fünftes Rad am Wagen zu sein. Vom eigenen Vater vergessen zu sein, das steckt man so schnell nicht weg. Das ist Ungeborgenheit. Wenig später beauftragt ihn der Vater, da stand Israel im Kampf gegen Goliath, ja, bring doch deinen Brüdern mal ein paar Brote zur Stärkung. Und David macht sich auf, geht ins Heerlager, sieht den Riesen Goliath und dann geht er zu seinen Brüdern. Da wird er von einem Bruder sehr unfreundlich empfangen. Was machst du denn hier? Mach dich weg! Und dann er sagt, ich soll euch was bringen. Nein! Du bist doch nur gekommen, um uns hier zu beobachten. Der eigene Bruder. Ist das nicht schlimm, wenn die Geschwister einen so verkennen? Der Vater vergisst ihn, die Brüder verkennen ihn. Es geht noch weiter. Dann, als er König war und diesen wunderbaren Tag erleben konnte, die Bundeslade wieder heimzuholen. Die Bundeslade, das war damals Inbegriff der Nähe, der Geborgenheit Gottes. Da überkommt ihn der Heilige Geist und er fängt an, mitten auf offener Straße zu tanzen und Gott Loblieder zu singen. Seine Frau Michael, die guckt hinter der Gardine ihm zu, rümpft die Nase. Und als er in seiner großen Freude hochkommt und eigentlich erwarten dürfte, dass seine Frau Anteil nimmt an dieser Freude, dass die Bundeslade wieder da ist, empfängt sie ihn mit Spott. Na, heute hat sich ja der König von Israel wieder ganz schön blamiert. Das ist Ungeborgenheit, wenn die eigene Frau einen nicht mehr versteht. Das hat er alles mitgemacht. Das hat er alles durchgemacht. Dann fliegen die Speere durch Saul. Und er muss sich verbergen und verstecken und fliehen. Und irgendwann kommt sein eigener Sohn Absalom auf die Idee, seinen Vater vom Königsthron zu stürzen. Merken Sie, liebe Brüder und Schwestern, das sind alles Worte mit Ver. Der Vater vergisst ihn, die Brüder verkennen ihn, die Ehefrau verspottet ihn, Saul und Absalom verfolgen ihn. Aber es geht immer noch weiter. Dann ist er auf der Flucht vor Saul und hat ein kleines Dorf Ziklag erobert, wo er sich ein Stückchen niederlässt. Der Amalekiter bedrohen ihn. 300 ganze Freunde sind ihm noch geblieben. Und dann machen sie einen Zug und kommen abends zurück. Und Ziklag ist niedergebrannt. Und alle Frauen und Kinder und das bisschen, was er noch hatte, war weg. Und die Freunde, die angeblichen Freunde, sammeln Steine und wollen sich rüsten, ihn zu steinigen. Die Freunde verlassen ihn. Wieder ein Ver. Ist das nicht Ungeborgenheit pur? Wenn die paar Leute, auf die ich mich meinte, noch verlassen zu können, mir auch den Rücken zuwenden, das hat er durchgemacht. Und dann steht in 1. Samuel 30, dort wo von dieser Begebenheit berichtet wird, aber David stärkte sich im Herrn. Und dann wird er wieder so von Kraft und Energie angefüllt und ausgefüllt, dass er eine kurze Rede hält und alle, die eben noch die Steine in der Hand hatten, nochmal überzeugen kann, gegen die Amalekiter loszuziehen. Aber dann, als er auf der Flucht vor Absalom ist, das war wahrscheinlich der absolute Tiefpunkt, zieht er da los und dann hört er, wie einer, der ihm eigentlich tributpflichtig war, ein Großbauer namens Simei, ihm hinterher brüllt, du Dreckskerl, mach, dass du wegkommst. Auch das hat er durchgemacht. Und sein oberster Kriegsherr sagt, soll ich den Kopf kürzer machen? Und David hat die Größe zu sagen, nein, ich nehme das an Demütigung an. Das kommt von Gott, das kommt nicht von dem. Die Untergebenen verachten ihn. Wieder ein Ver. Und das Letzte, und ich glaube nicht, dass das wirklich das Letzte ist, aber das soll einmal diese kleine Reihe beschließen, um die Ungeborgenheiten klarzumachen, die dieser Mann durchgemacht hat. Das Letzte nehme ich aus Psalm 25. Da ist er schon längst in Amt und Würden und könnte eigentlich sich der Geborgenheit Gottes freuen. Und da kommt ein unsichtbarer Feind. Da stehen plötzlich die Jugendsünden auf. Das ist ja was ganz Unangenehmes. Wenn der Heilige Geist uns die unvergebene Schuld unseres Lebens in die Seele schiebt und wir nicht mehr schlafen können, das hat er auch durchgemacht. Die Jugendsünden verdammen ihn. Rechne mir die Sünden meiner Jugend nicht zu, kann er dann nur noch beten. Vergessen, verkennen, verspotten, verfolgen, verlassen, verachten, verdammen. Das ist ungeborgen. Und dieser Mann spricht von der Geborgenheit. Und deswegen ist er so glaubwürdig. Nicht vom grünen Schreibtisch. Aber was natürlich nur noch interessanter ist, dieser Psalm 139 ist nicht als Bittgebet formuliert, denn das könnten wir ja nachvollziehen. Herr, du siehst die Ungeborgenheiten meines Lebens, schenke mir doch wenigstens bei dir Geborgenheit und Trost und Kraft und Zuversicht, das könnte man sofort nachvollziehen. Wenn ein Gottesmensch so betet. Aber es ist keine Bitte. Es ist eine Feststellung. So ist es. Von allen Seiten umgibst du mich, Herr, wunderbar. Ich erlebe das täglich. Und ich preise dich in diesem Psalm. Und dieser Geborgenheit von allen Seiten möchte ich jetzt mal ein bisschen auf die Spur kommen. Von allen Seiten? Ja, von allen Seiten. Wie viele Seiten haben wir denn? Ich will mal nicht von den Schattenseiten reden, dann bin ich morgen früh noch beim Predigen. Ich will nur mal von den äußeren Seiten reden. Wer war denn gut in Mathematik und in Geometrie? Wie viele Seiten hat der Mensch? Was meint ihr? Vorschlag? Ja? Sechs. Klasse, wunderbar. Er hat einen aufgepasst. Sechs Seiten hat der Mensch. Hinten, unten, rechts, links, oben und vorn. Also das ist das Mindeste, was wir haben. Von all diesen Seiten gibt uns Gott Geborgenheit durch den Heiligen Geist. Das möchte ich jetzt mal ein bisschen anschaulich noch darstellen. Ich war niemals gut in Mathematik. Aber diese sechs Seiten, die faszinieren mich immer wieder aufs Neue. Was ist denn, wenn wir von hinten Geborgenheit kriegen? Hinten, das ist ja die ungemütlichste Seite, nicht wahr? Da haben wir keine Augen, außer Hühneraugen. Und wenn wir da nicht wissen, was da läuft, wird es immer ungemütlich. Als kleines Kind musste ich für meinen Vater mal Bier aus dem Keller holen. Und ich war immer überzeugt, dass da unten ein weißer Elefant auf mich wartet. Wenn ich wieder hochgehe, dann greift er mich mit dem Rüssel. Und oben kam ich immer völlig durchgeschwitzt wieder an. Meine Eltern fragten mich, ja, was hast du denn, wenn du in den Keller gehst? konnte doch nicht sagen, dass dort ein weißer Elefant steht. Aber diese Urangst, die hat mich da jahrelang umgetrieben. Wenn man mit dem Auto ohne Rückspiegel fährt, ist es noch unangenehmer. Neulich hatte ich da mit einem kleinen Laster vieles zu transportieren und habe nicht dran gedacht, dass der Rückspiegel ja noch frei bleiben muss, freie Sicht behalten muss. Das waren ziemlich riskante Kilometer. Aber das Unangenehmste ist eigentlich noch viel mehr. Was geschieht denn sonst hinter unserem Rücken? Ich habe von einem Pfarrer gehört aus Oberfranken, ich war ja 5 Jahre in Oberfranken tätig, der hat nach einer gesegneten Zeit seines Wirkens dort das Handtuch geworfen, weil ein feindlich Gesinnter Gerüchte gestreut hat über ihn. Und er hat es nicht mehr ausgehalten, hat sich woanders hingemeldet. Wenn Leute hinter unserem Rücken was Falsches verbreiten, wird es auch sehr ungemütlich. Aber das Unangenehmste ist doch, wenn die Vergangenheit uns einholt. So wie der David das erlebt hat. Die Sünden meiner Jugend. Herr, wo soll ich damit hin, wenn ich vor dir erscheine? Ziehen die mich weg? Was soll ich damit tun? Ich kann sie nicht mehr korrigieren, denn die Menschen, an denen ich mich vergangen habe, sind schon längst gestorben. Und da kommt Jesus und sagt, du hast eine echte Vergangenheit. Christen sind die einzigen, die Vergangenheit haben. Weil Christus sie durchkreuzt, unsere Sünden ins tiefste Meer hineinwirft. Das nenne ich Geborgenheit von hinten. Ich fange jeden Morgen an mit meinen Gebeten, Herr, vergib mir meine Sünden und gib mir reine Lippen. Denn es sammelt sich jeden Tag wieder so vieles an. Weg damit, weg mit den Sünden. In unserer Ehearbeit ist das immer die erste oder zweite Frage. Gibt es unvergebene Schuld in Ihrer Beziehung? Vorehelicher Intimverkehr, was ist los? Schon mal gebeichtet? Schon mal die Sündenvergebung in Anspruch genommen? Was? Noch nie? Wir bieten es Ihnen an. Das ist die Geborgenheit von hinten. Die Geborgenheit von unten, was ist denn das? Kann man sich ja lebhaft vorstellen, nicht wahr? Geborgen bin ich von unten, wenn ich einen festen Stand habe. Ich habe mal mit den Kindern vor vielen Jahren Volleyball gespielt an der Ostsee oder Nordsee, weiß ich gar nicht mehr, wo das war, so auf lockerem Sand. Das geht über die Kräfte. Keinen guten Stand. Jesus spricht von einem Mann, der sein Haus auf Sand baut. Und eben haben wir gesungen, der hat auf keinen Sand gebaut, wer dem Herrn vertraut. Wunderbares Lied von Georg Neumark. Und da sind wir bei der Geborgenheit von unten, die Jesus uns zuspricht. Er ist das Fundament unseres Lebens. Halleluja kann man nur 3-mal singen über jeden Menschen, der das erkannt hat, weil er dann ein fest gegründeter Mensch, eine Persönlichkeit werden kann, die nicht die Meinungen ändert wie die Unterhosen und nicht die Fahne nach dem Wind hängt. Je nachdem, ob wieder eine neue Political Correctness kommt. Das ist nur möglich, wenn ich festen Stand habe. Pastor Kempner in Krelingen, der erzählte immer von Leuchtturmchristen, die wir heute dringend brauchen. Ich hoffe, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr alle Leuchtturmchristen seid. Fest gegründet auf Christus. Dann pustet uns nichts mehr um. Auch der Tod nicht. Auch der Teufel nicht. nichts mehr, denn Christus ist das Fundament. Dann gehen wir nach links. Wir haben Reformationsjubiläum, da kann man ja mal an Luther erinnern, der sehr schön von den zwei Armen Gottes gesprochen hat und von der doppelten Regierungsweise Gottes. Er sagt, Gott regiert mit dem linken Arm durchs Gesetz und mit dem rechten Arm durchs Evangelium. Zwei unterschiedliche Regierungsweisen, und das stimmt, hat er doch genial ausgedrückt. Gott regiert auch durchs Gesetz. Wir könnten hier gar nicht in Ruhe sitzen, wenn nicht noch ein Minimum an Ehrfurcht vor den Geboten Gottes in unsere Gesetzgebung und in unsere Gesellschaft herrschte. Das haben wir doch alles Gott zu verdanken. Der dann natürlich Staat und Polizei und Justiz dafür einsetzt. Schlimm, wenn die Gebote Gottes außer Geltung kommen. Ich habe mir ein Strafgesetzbuch gekauft von 1950 und habe es verglichen mit einem aktuellen. Da zieht es einem ja die Schuhe aus. Was an Substanz innerhalb 50 Jahren abgebaut wurde in unsere Strafgesetzgebung. Früher war Kuppelei verboten. Heute wird ein Vermieter womöglich angeklagt, wenn er sagt, nee, Sie müssten schon verheiratet sein, wenn Sie bei mir Wohnung nehmen wollen. Das stand früher unter Strafandrohung. Gotteslästerung stand unter Strafe. Heute wird die schlimmste Blasphemie verkauft. Allerdings nicht gegen Mohammed. Da hat man merkwürdigerweise Bedenken. Interessant. Aber noch viel mehr. Praktizierte Homosexualität stand früher unter Strafe. Ehebruch stand unter Strafe. Aber wir haben ja so viel Freiheit und haben uns von all diesen Einengungen befreit und bauen eine wunderbar tolerante Gesellschaft auf, die so wunderbar ist, dass die Polizei nicht mehr in der Lage ist, wie in Hamburg, 2000 Chaoten an ihrem Tun zu hindern. Nach dem Mauerfall war ich mit einem alten Freund in Ost-Berlin. Wir sind durch die Hinterhöfe gegangen, er hat mir alles gezeigt. Und dann kommen wir an einem Park vorbei und da sagt er, hier kannst du dich ab 18 Uhr nicht mehr reinwagen. Ich sage, wieso das denn? Ja, sagt er, die Berliner Unterwelt hat einen Deal gemacht mit der Polizei. Hier kommt keine Polizei mehr hin. Dieser Park ist fest in der Hand der Unterwelt. Ich sage, ja, so weit sind wir schon gekommen. Nein, die Gesetze Gottes, wo sie denn noch in Geltung stehen, die können ein Stück Geborgenheit schenken. Und das wollen wir nicht verachten. Ich bete jeden Tag für die Bundeskanzlerin, für den Bundespräsidenten, für die Ministerpräsidenten der Länder, für alle, die das Sagen haben in unserem Land. 1. Timotheus 2 ist unsere Pflicht als Christen, damit wenigstens noch ein Minimalbestand von Gottes Geboten in unserer Gesetzgebung übrig bleibt. Da ist jeder in der Pflicht. Ich hoffe, dass jeder das macht, jeden Tag für die Obrigkeit zu beten. Das ist das Allerwichtigste. 1. Timotheus 2, kann man das nachlesen. Vor allen Dingen ermahne ich euch, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr bittet, vor allem für die Obrigkeit. Also das ist ein wichtiger Dienst, den wir da tun. Und dann die Geborgenheit von rechts. Das ist natürlich was ganz anderes. Da lässt Gott sein Evangelium verkündigen. Da entsteht Gemeinde. Ist doch wunderbar, dass wir hier als Gemeinde Jesu heute versammelt sind. Und was heißt denn Gemeinde? Das sind Brüder und Schwestern, die auch den Jesusweg gehen. Das sind Brüder und Schwestern, mit denen ich beten kann. Das sind Brüder und Schwestern, die auch für mich beten, die mich auch ermahnen. Die besten Freunde sind die, die mich liebevoll ermahnen, nicht die, die mir Honig ums Maul schmieren. Meine beste Freundin ist meine Frau. Die schmiert mir niemals Honig ums Maul. Die sagt immer, was Sache ist. Und das ist gut so. Und das brauche ich. Ich hoffe, dass jeder von uns einen Glaubensbruder, eine Glaubensschwester hat, mit denen er ganz offen von Mensch zu Mensch, von Christ zu Christ reden und beten kann. Ist ja ganz wichtig. Ganz wichtig. Man muss sich nicht gleich jeden offenbaren, aber eine Handvoll Leute sollten wir schon haben. Eine Handvoll von Christen, die wir Freunde in Christo nennen können. Und das tut gut, das brauchen wir. Dass wir nicht als Singles, als geistliche Singles hier durch die Welt gehen. Das ist Geborgenheit. Wohl dem, der Glaubensbrüder und Glaubensschwester, Glaubensväter und Glaubensmütter hat. Ich bin dankbar, dass ich viele Jahre bei dem Pastor Heinrich Kemner Dienst tun konnte. Einfach eine prägende Figur gewesen. Und es ist jemand hier, der das auch so bestätigen kann bei dem Pastor Kemner. Oder die Gertrud Wehl in Hamburg, diese Zigeunermissionarin, die haben wir ja auch ein bisschen näher kennengelernt. Das brauchen wir alle. Das ist Geborgenheit von rechts. Na, nun kommt die Geborgenheit von oben. Ja, die muss ich nicht lange erläutern. Das sind die Führungen, die Segnungen, die Bewahrungen. Und das wird uns in der Ewigkeit aufgehen. Wie oft uns Gott geführt, bewahrt, gehalten hat. Corrie ten Boom hat ja so schöne Bild vom Teppich gebraucht. Er sagte, Gott ist der große Webmeister, der aus unserem Leben einen Teppich webt. Und zu Lebzeiten sehen wir den Teppich von unten. Und da sind viele Knoten drin. Wir wundern uns. Herr, kannst du daraus irgendwas machen? Aus diesem Leben? Und dann sagt Corrie ten Boom, in Ewigkeit, da sehen wir unseren Lebensteppich von oben. Und da sehen wir die schönste Musterung, die schönsten Farben. Hat Gott aus unseren ganzen Schwächen, Fehlern, Versäumnissen, Sünden etwas Schönes gebaut? Alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Das ist doch voll wunderbar, wenn ich mir das so vor Augen stelle, dass Gott aus meinem verpfuschten Leben einen schönen Lebensteppich baut. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin verwöhntes Einzelkind gewesen, von der Schule geflogen, habe meinen Eltern viel, viel Kummer gemacht, viel Sorgen, die ich niemals wieder gut machen kann. Aber trotzdem, Christus hat auch das durchgestrichen durch sein Blut. Und mein Vater sagte mir öfters, aus dir wird ein Straßenfeger. Ich habe nichts gegen Straßenfeger, aber mein Vater hat sich in dieser Beziehung geirrt. Und das danke ich Gott. Das sind die Führungen und Segnungen, die Bewahrungen in unserem Leben, die uns in der Ewigkeit alle noch groß werden. Wir werden viel, viel Anlass haben, Gott in der Ewigkeit zu preisen, für die Wunder, die er in unserem Leben getan hat. So, und dann komme ich zum Schluss. Das ist die Geborgenheit von vorn. Wann haben wir die? ist ja wohl auch einsichtig, wenn wir klaren Blick haben, klare Sicht. Wenn wir wissen, wo es lang geht, wenn wir wissen, wo es hingeht, dann haben wir eine Geborgenheit von vorn. Das gilt fürs Autofahren. Schlecht ist, wenn man ein altes Navi hat, wie bei uns im Auto. Neulich hat uns das vollkommen im Stich gelassen. Gestern Abend übrigens wieder. Da war doch eine neue Straße im großen Sand nicht drin in diesem Navi. Ja, was nützt das dann? Ja, da wird man unsicher. So ist das. Aber das viel, viel Wichtigere ist doch, dass wir wissen, wo die Lebensreise hingeht. Dass wir wissen, wie es weitergeht, wenn der Sargdeckel kommt. Dass wir wissen, dass es da eine Riesenverheißung gibt. In Römer 8, bist du Kind, dann bist du ein Erbe. Dann erbst du was, nämlich den Herrlichkeitsleib, in dem du von Ewigkeit zu Ewigkeit ohne Krankheit, ohne Vergänglichkeit, ohne Sünde im Himmel deine Himmelsbürgerschaft lebst. Das ist Zukunft. Ist doch wunderbar. Und dann muss man nicht sterben, dann kann man sterben. Ich hoffe, dass ich das in meiner Sterbestunde auch sagen kann. Was mir immer wieder mal Leute sagten, nicht sehr viele, aber doch einige. Herr Pfarrer, ich kann sterben. Ist doch wunderbar. Spurgeon hat es so schön gesagt, in seiner Auslegung zu Psalm 23. Und ob ich schon wanderte durch das Tal der Todesschatten, du bist bei mir, dein Steck und Stab trösten mich. Und da sagt er, hast du das genau gelesen, was David dort sagt? Du musst mal durch das Tal der Todesschatten hindurch. Hast du das schon mal ernst genommen? Bist du schon mal gebissen worden vom Schatten eines Hundes? Nee. Ein Schatten? Ein Schatten kann nicht beißen. Und wenn der Tod seinen Schatten über uns wirft, kann uns gar nichts anhaben. Es wird dunkel, aber wir kommen durch dieses Tal. Und am anderen Ende wartet Christus. Das ist doch eine Aussicht. Das nenne ich Geborgenheit von vorn. Liebe Brüder und Schwestern, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Es gibt kaum ein Psalmwort, ein Wort aus der Bibel, das diese komplette geistliche, göttliche Geborgenheit uns so nahe bringt. Und ich wünsche uns allen, dass wir in diese Geborgenheit immer mehr hineinwachsen. Der Herr segne uns alle nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.